Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Heute nehmen sich Sabine Wöhner, Uto Rott, Eva Windisch und Nicole Gerwig wieder ein Thema vor, das hier und da mal vom Tisch fällt, aber für die Lebensqualität unserer Hunde entscheidend ist. Sabine legt los.
Selbstwirksamkeit. Das ist das Thema, was derzeit tatsächlich leider ein bisschen inflationär durch die Gegend geistert, nicht nur in der Hundewelt, also da fängt es gerade an, sondern auch bei den Menschen. Selbstwirksamkeit ist so das neue Wunderkind in der Selbstoptimierungsszene irgendwie, möchte ich sagen. Ja, so mag es scheinen. Aber, wenn man dahinter schaut, ist es ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Nicht nur für Menschen, sondern auch für unsere Hunde. Da gab es so einen Psychologen, der hieß Albert Bandura. Der hat es, keine Ahnung, ich habe es nicht genau im Kopf, irgendwann mal in den 70ern oder so, hat er diesen Begriff aufgebracht. Und die Quintessenz daraus ist, Selbstwirksamkeit ist, dass man die innere Überzeugung hat, schwierige oder herausfordernde Situationen gut meistern zu können. Und das aus eigener Kraft heraus. Also aus eigener Kraft. Jetzt, wenn ihr aufmerksam unseren Blog verfolgt, wir hatten ja schon auch die Stressgeschichte und die Überforderungsgeschichte. Da ist es ja immer so ein Punkt, wann entsteht ungesunder Stress im Körper? Immer dann, wenn man irgendwelche Situationen nicht mehr aus eigener Kraft heraus bewältigen kann. Also man sieht das schon, die eigene Kraft ist da sehr, sehr wichtig dabei, dass man die Selbstwirksamkeit fördert. Also es ist der Glauben an die eigene Fähigkeit, bestimmte Situationen oder Herausforderungen erfolgreich, ist wichtig, erfolgreich zu bewältigen. Ja, und Menschen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung, so nennt sich das Ganze, die sind überzeugt, dass ihre eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen Einfluss auf das eigene Leben hat und dass sie da auch Einfluss auf bestimmte Ziele ausüben können. Also so zum Beispiel eine Person, die selbstwirksam denkt, das könnte zum Beispiel so lauten. Beispiel: Auch wenn es schwierig ist, bin ich in der Lage, Lösungen zu finden und mich Herausforderungen erfolgreich zu stellen. Oder ich glaube daran, dass ich in der Lage bin, mir Ziele zu setzen und sie Schritt für Schritt zu erreichen. Das sind so Gedankenmuster oder so Gedankenspiele von Personen, die selbstwirksam handeln. Also es ist keine Fähigkeit oder Charaktereigenschaft, es ist eine innere Überzeugung oder Erwartung über die eigenen Fähigkeiten. Und es ist nicht statisch. Also Selbstwirksamkeit kann beeinflusst und entwickelt werden. Und Bandura hat auch gesagt, dass es 4 Elemente gibt, mit denen man die Selbstwirksamkeit steigern kann oder die das beeinflusst. Das allererste und das wichtigste ist das eigene Erfolgserlebnis. Also, dass man selber Erfolgserlebnisse hat, eigene positive Erfahrungen und erfolgreich gemeisterte Herausforderungen, zum Beispiel steigende Selbstwirksamkeit. Oder stellvertretende Erfahrungen. Und das ist das Spannende. Stellvertretende Erfahrungen, das bedeutet das Beobachten von Personen, die solche Aufgaben, vor denen ich schon stehe, erfolgreich bewältigt haben oder gerade dabei sind, die erfolgreich zu bewältigen. Das kann auch die eigene Selbstwirksamkeit steigern, sich das abzugucken. Dann die verbale Ermutigung, die ist ganz, ganz wichtig. Ermutigung und Zuspruch von anderen. Das stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ist ja auch nichts Neues. Und das nächste ist die Selbstreflexion oder emotionale Erregung. Also so eine kleine, wie sagt man, die, so Stimulanz, so die Vorstufe von Stress, ne? Emotionen und der körperliche Zustand beeinflussen die Selbstwirksamkeitserwartung. Ein positiver emotionaler Zustand fördert das Gefühl. Also, dass man sich von vornherein in einen positiven emotionalen Zustand bringt, bevor man irgendwelche Aufgaben hat, die man bewältigen möchte. No, also es ist, wie gesagt, keine Eigenschaft, es ist auch keine Fähigkeit, die man lernen muss, sondern am besten bezeichnet man das als Einstellung, als psychologische Einstellung, die stützt sich auf das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. Und erstaunlicherweise haben selbstwirksame Personen auch eine hohe Resilienz, wenn sie was nicht schaffen. Okay, das habe ich jetzt nicht geschafft, dann denke ich mir einen neuen Plan aus und mach's nochmal. So ist es bei uns Menschen. Ne? Und beim Menschen ist Selbstwirksamkeit ganz, ganz wichtig, weil Selbstwirksamkeit beeinflusst das Verhalten, die Motivation und das Wohlbefinden. Also die Selbstwirksamkeitserwartung steigert auch die Widerstandsfähigkeit, wenn herausfordernde Situationen zu bewältigen sind. Das heißt, im Umkehrschluss ist es eigentlich eine ganz, ganz wichtige Vorstufe zur Stressbewältigung. Weil wenn ich sicher bin, dass ich Situationen gut meistern kann, dann brauche ich mich ja nicht reinzustressen deswegen. Ja, also man steht vor einer Herausforderung, das ist so diese Stufe, vor einer Herausforderung. Und nach dieser Herausforderung kommt die innere Überzeugung, ich kann das. Und dann hat man die Erfahrung, es klappt. Und wenn es klappt, hat man die Selbstwirksamkeit gestärkt. Ich habe bei Wegen aus dem Stress bei einem der letzten Podcasts erzählt, dass es da eine Positiv- und eine Negativspirale gibt. Das heißt, dass man sich immer weiter nach unten schraubt, weil man sich mehr reinstresst. Das hat Auswirkungen aufs Verhalten vom Hund. Der Hund reagiert immer, ihr könnt es gerne nachhören. Und genau das beschreibt es. Also, dass man durch eine Selbstwirksamkeit eigentlich, durch hohe Selbstwirksamkeit in eine positive Erwartungshaltung kommt. Was zeichnet Personen aus, die eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben? Die suchen auch in schwierigen Zeiten und bei Misserfolgen aktiv nach Lösungen. Also selbstwirksame Menschen sind Lösungsfinder. Die können ihr Verhalten schneller anpassen an komische Situationen. Und was wichtig ist, die kümmern sich gut um sich selbst. Selbstwirksamkeit, die wissen, wie wichtig sie sind, die kümmern sich gut um sich selbst, haben eine gute Kontrolle über ihre Gefühle und tatsächlich sind es oftmals Menschen, die tatsächlich seltener zu Depressionen neigen, einfach weil sie eine Erfolgserwartung haben und so an sich glauben. Menschen, die von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt sind, die übernehmen Verantwortung für sich und ihr Handeln. Die schauen, wo sie Einfluss nehmen können und wo nicht. Und damit behalten die eigentlich die Kontrolle über ihr Verhalten. Also, das ist auch so diese innere Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie viel Aufwand muss ich aufwenden, um da ein positives Ergebnis zu erzielen? Rentiert sich das? Und dann wägt man ab. Ja, nein. Wenn sich's nicht rentiert, wenn man weiß, man kriegt das Ergebnis nur unter signifikanten Energieaufwendungen hin, dann ist es womöglich vernünftig, wenn man sagt, nee, okay, dann suche ich mir einen anderen Weg. Na? Und tatsächlich hat das Ausmaß der Selbstwirksamkeit Auswirkungen auf das eigene Verhalten und die Gesundheit, auch die psychische Gesundheit. So viel zum Menschen. Jetzt ist es aber ein Hunde-Podcast. Und da wollen wir, die Ute grinst schon. Und da wollen wir drauf kommen, was bedeutet Selbstwirksamkeit im Umgang mit unseren Hunden, im Hundetraining? Ja, das ist ganz einfach. Die ganzen Faktoren, die wir jetzt gehört haben, worum es geht. Jetzt versetzen wir uns mal in den Hund rein. Hunde werden von uns oft einmal in schwer bewältigende Situationen gebracht. Hunde sehen sich oft mal selber in Situationen verloren, wo sie die Kontrolle verlieren. Hat mir ja auch eine Folge über den Kontrollverlust. Das ist ja auch im Hinterkopf zu behalten. Es sind Zahnräder, die leider ineinander greifen, tatsächlich. Deswegen wiederholt sich das auch so oft. Aber wir wollen ja diese Problematiken von vielen verschiedenen Seiten beleuchten. Also Kontrollverlust, das hat ja auch was damit zu tun. Oder Strafe, Hunde, die viel gestraft werden, Lebewesen, die viel gestraft werden, die verlieren die Überzeugung in ihre eigenen Fähigkeiten, die verlieren das Gefühl für ihre eigenen Fähigkeiten. Die laufen dann irgendwann mal nur noch nebenher, aus der Angst heraus, irgendwas falsch machen zu können und haben diese Hilflosigkeit, dass ja, okay, der schimpft nicht alles gut, dann verhalte ich mich halt so. Also das hat weit, weit, weit reichende Faktoren, die wir da im Auge behalten müssen. Jetzt, wie kriege ich meinen Hund dazu, dass er selbstwirksam entscheidet? Jetzt ist es ja so, wir sind Menschen, wir können uns das vom Verstand her noch zurechtschustern und ich kann sagen, okay, ich nehme jetzt die Position ein, ich arbeite an mir, jawohl, ich glaube an mich, ich übe das irgendwie, ich verändere Glaubenssätze oder mache sonst irgendwelche Self-Care-Aufgaben in meinem Leben, dass ich mehr Selbstbewusstsein kriege, das hängt ja eng zusammen, da komme ich später auch drauf, was das mit Selbstbewusstsein und Vertrauen zu tun hat, kann ich als Mensch machen. Als Hund? Ja, es ist schwierig. Ne? Es ist schwierig. Ich kann ja nicht zum Hund sagen, ey, du schaffst es, du bist super. Ja, kann ich schon. Aber es geht ja darum, dass er selber den Glauben an sich entwickelt, dass er diese Situationen lösen kann. Und zwar, dass er sie so lösen kann, dass es gut für alle ist. Weil wenn ein Hund zum Beispiel keinen anderen Ausweg sieht, als nach vorne zu preschen, also um den anderen anzugreifen, dann ist zwar vermutlich sein Problem, in Anführungsstrichen, wird gelöst, irgendwann, aber unter Umständen kriegt der andere Hund Blessuren weg, er kriegt Blessuren, der Halter kriegt Blessuren, alle sind so unglücklich, wenn irgendwas passiert. Das ist ja dann eigentlich nicht wirklich gut gelöst. Das ist ja nur eine Notlösung aus der Emotion raus. So. Was wäre, wenn ich meinen Hund in eine Situation führe oder mit meinem Hund gehe und wir sehen uns mit einer Situation, die schwer ist, konfrontiert, sagen wir es lieber so, weil ich mache das ja nicht absichtlich. Was wäre, wenn ich merke, dass mein Hund Probleme kriegt mit einer Situation, wenn ich mich hinstelle, ruhig werde, atme, den Hund von hinten feedbacke, ruhiges Feedback. Ruhiges Feedback heißt nicht, du bist so super, du machst es so gut, sondern ruhiges Feedback heißt es, jawohl, du schaffst es und ich bin bei dir und wir machen das zusammen. Also ruhige Stimme von hinten mit der Überzeugung, dass es gut wird. Dann schauen wir uns mal auf unsere Körperhaltung an. Also ich kann ja dem Hund jetzt nicht sagen, ich weiß, dass du das schaffst, ich glaube an dich, du musst dich jetzt einfach rumdrehen und die Situation verlassen. Es wäre schön, wenn das so funktionieren würde, tut es leider nicht irgendwie. Aber genau dafür sind ja wir da, dass wir dafür sensibilisieren. Also wie kriege ich jetzt meinen Hund dahingehend motiviert, dass er diese Situation einfach verlässt? Und es ist eigentlich ganz einfach. Das haben wir, glaube ich, auch schon x-mal gesagt. Wir positionieren uns hinter dem Hund so, dass wir ihm nicht im Weg rumstehen, falls er sich doch umwenden möchte. Das gelingt ihm nämlich oft nicht, weil wir da blöd in der Gegend stehen und alle Türen zu haben, durch die er entschlüpfen möchte. Und ich verhalte mich so, dass es ihm vereinfacht wird, eine einfache Lösung zu finden, also dass er sich aus der Situation lösen kann und dass es ihm verunmöglicht wird, dass er in die Eskalation kommt. Das hört sich so theoretisch an, ist es leider auch, weil das Leben spielt einem ja doch manchmal blöd in die Karten und man ist nicht davor gefeit vor irgendwelchen Leuten, die da kein Verständnis dafür haben oder ihren Hund auf unseren zurennen lassen. Aber ich bin fest davon überzeugt und es zeigt sich auch in der Praxis, dass wenn man das in ganz vielen kleinen Situationen übt. Das muss ja nicht gleich die super Eskalation sein. Also wir üben ja nicht, während eine Situation schon eskaliert ist. Da kann man ja auch nicht lernen vor lauter Stress, sondern wir machen das vorher schon in kleinen, bewältigbaren Situationen, dass ein Hund Strategie lernen kann. Das heißt, ich mache es ihm leicht, dass er sich aus der Situation lösen kann. Ich habe eine sehr, sehr lange Leine, der braucht Raum. Hunde brauchen Raum hinten. Keinen Halter, der an der kurzen Leine, an der 1 Meter gespannten Leine hinterm Hund steht, sondern ein Hund braucht Raum. Das heißt, ich nehme eine lange Leine, gehe an der Leine zurück und mache ihm hinten die Tür auf. Ich schaue, in welche Richtung er sich jetzt am leichtesten bewegen kann. Es ist in der Regel dahin, wo die Hundenase einfach zeigt. Weil andersrum müsste ein U-Turn machen, das ist schwierig. Und dann versuche ich, den Hund da ruhig rauszuführen. Und wenn er sich dann zu mir umwenden kann und aus der Situation kommt, dann feuere ich ihn an, dann bejubel ich ihn. Dann kriegt er das Feedback, ja, das hast du super gemacht, das hast du so, 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 so super gemacht. Und dann kriegt der Hund es mit, ja, das war ganz einfach, dass ich das getan habe. Dann hat der Hund ein gutes Gefühl. Und dann übt man das in immer schwierigeren Situationen und irgendwann mal kann es auch im Ernstfall. Irgendwann mal kann er das. Oder er nimmt uns unsere Hilfen, die wir von hinten anfangen, also die hinten anfangen zu geben, gut an. Ach so, es ist wieder sowas. Ich kann ja auch einfach gehen. Und dazu ist es wirklich erforderlich, dass ich selber in die Ruhe komme. Ihr erinnert euch an Punkt 2, dieses stattdessen, ich beobachte andere, wie sie in dieser Situation reagieren. Wenn ich ein Hundehalter bin, um Gottes Willen, und wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also auch ich habe bestimmt schon in manchen Begegnungen die Nerven geschmissen. Das passiert, wenn man überfahren ist von der Situation oder wenn man selber um die körperliche Unversehrtheit von sich und seinem Hund bangt, dann kann sowas schon mal passieren. Aber wenn man viele, viele, viele gute Erfahrungen macht, dann sammelt man da aufs Pluskonto und dann kann man eine blöde Erfahrung auch mal gut abhaken. Das ist tatsächlich so. Also, wenn ich hinten wie ein Stehaufmännchen bin, den anderen Hundehalter auch noch beschimpfe und vollkommen die Nerven schmeiße, ja, dann guckt sich das so ein Hund auch ab. Also, je angenehmer ich mit der Situation umgehen kann und je ruhiger ich bin und je mehr ich den Hund feedbacken kann von hinten, desto leichter fällt es ihm, dass er diese Situation verlassen kann, weil ich als Mensch, es geht ja Hand in Hand. Wenn ich fest glaube, dass ich mit meinem Hund aus dieser Situation in der Ruhe raus kann, meine Selbstwirksamkeit, wichtig, dann schafft es mein Hund auch. Und dann erfährt der Hund Selbstwirksamkeit und macht gute Erfahrungen. Und so dreht man eine Spirale nach oben, indem man uns beiden, weil der Mensch, der gehört ja auch mit dazu, zu immer mehr Selbstwirksamkeit verschafft. Somit eigentlich zu einem ruhigeren, angenehmeren und stressfreieren Miteinander kommen kann. Soweit meine Ausführung. Und jetzt bin ich so gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
Ja, genau. Selbstwirksamkeit, wichtig ja auch die Erwartung und die Überzeugung, dass Dinge klappen. Und da ist, finde ich, jetzt auch für den Hund wichtig, dass das drumrum stimmt. Und letztendlich sind ja wir das drumrum, natürlich. Ich persönlich jetzt bin jemand, der gruselige Situationen immer mit Humor löst. Und so verkaufe ich gruselige Situationen auch von meinen Hunden. Ich verkaufe es immer als lustig. Das heißt, die erleben von mir nie, oh Gott, Stress, wie schrecklich, oh Gott, Mutti ist auch voll in Aufruhr, sondern ich nehme immer so ein bisschen den witzigen Aspekt. Und ich merke jetzt auch bei meinen Hunden und auch bei Kundenhunden, und ich gebe das auch an meine Kunden dann immer so weiter, das macht ganz, ganz viel aus, Dinge von der lustigen Seite zu sehen. À la Monty Python, always look on the bright side of life. Nicht? Es kommt was Gruseliges und ich sage, komm, schaut mal, wie witzig. Guck mal her, Hundchen. Ja, boah. Also ich sage dann auch meinen Hunden, wenn, ich habe ja auch so eine kleine Schimpfemaus, ich verkaufe die Situation immer so übertrieben albern. Sage ich immer, boah, Lilly, das ist so krass, wie du jetzt diesen Hund hier gerade angebellt hast. Mensch, Lilly, der hat ja richtig Angst jetzt vor dir bekommen. Und dann schaut die mich an, hört sofort auf zu bellen, strahlt mich an und sagt, gell, toll, wie du das gemerkt hast. Und dadurch kriegen die ja auch ein gewisses Selbstvertrauen, dass ich schon im Vornherein sehe, jetzt kommt eine schlimme Situation und ich sage meinen Hunden, Mensch, wie wird das jetzt wohl wieder hinkriegen? Ganz, ganz wichtig. Und eben, ich finde auch so ein bisschen wichtig, Situationen, je mehr ich die Hunde dann selbstständig Situationen lösen lasse, desto mehr Selbstvertrauen kriegen sie am Umkehrschluss. Und desto stressfreier gehen sie wiederum in gruselige Situationen rein, weil sie ja schon wissen, Mann, wir können das. Und auch eben das gleichzeitige oder abschließende Lob, wie du auch schon sagtest, Sabine, dass ich nicht alles mit, oh, super, sondern ich situationsangepasst lobe vom, oh, geil, wow, cool gemacht, zu natürlich auch, Mensch, toll, supi, bester Hund der Welt, yippie. Auch wieder, um eine gute Stimmung zu erzeugen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ist vielleicht auch eine Typfrage. Ich bin eben jemand, der chronisch gut gelaunt ist und das wirkt sich auch auf meine Hunde aus. Sabine.
Ja, da möchte ich mal einhaken, weil du sagst mit dem Lob.
Ja.
Es ist für mich ein signifikanter Unterschied und es ist wichtig, 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 um das zu verstehen, ob ich einen Hund lobe, weil er was tut, sich rauslöst, oder ob ich ihn feedbacke. Also, ne, weißt du, ich meine, wenn ich jetzt
Ja.
hier stehe, wenn ich jetzt an der langen Leine stehe und habe einen Hund, der womöglich vorne eskaliert, Da feedback ich den. Da kommt von mir hinten Ruhe. Ja, super, weil wenn ich in die Aufregung rein von dem Hund noch Aufregung drauf gebe, dann erzeuge ich Dynamiken, dann steige ich die Energie. Wenn der Hund dann aber es geschafft hat, sich rumzudrehen aus der Situation und auf mich zurennt, dann gebe ich Gas mit der Stimme. Also dann darf er ruhig merken, dass das jetzt so richtig, richtig gut war. Also das war mir jetzt wichtig, dass man
Ja,
das nochmal in der
hast recht.
Situation unterscheidet, tatsächlich, damit man das auch versteht. Ute, oder wie meinst du das?
Also ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Erstens, liebe Eva, gibt es Situationen, die kannst du nicht lustig lösen. Also wir waren heute spazieren. Ich gebe dir im Prinzip recht, aber wir waren heute spazieren und die Indianer hat sehr deutlich angezeigt, dass die Wölfe unterwegs waren. Wir haben auch Kot gefunden. Also da kann ich nicht sagen, toll, die Wölfe sind da, sondern da mache ich mich lächerlich vor meinen Hunden. Ja, also man muss ernst zu nehmen. Ich weiß, dass du was anders meinst und das stimmt vom Prinzip. Aber ich finde es auch wichtig, die Hunde ernst zu nehmen mit dem, was sie sagen. Also gerade wenn Wölfe in der Nachbarschaft sind, sollte man das tun. Ja, und da bin ich sehr genau bei solchen Dingen, weil da haben wir schon viel Probleme vermieden dadurch.
Oder
Aber von
Schweine.
die interessieren uns nicht. Da haben meine Hunde so ein Gesicht so. Geht uns nichts an, wir gehen jetzt weiter, das juckt die nicht. Aber vor den Wölfen haben die einen Bombenrespekt. Aber ich möchte mal noch viel früher anfangen, und zwar wirklich beim Welpen oder Junghund. Weil das Hauptproblem, warum viele Hunde das nicht lernen, selbstwirksam zu werden oder das einfach nicht mit auf den Weg kriegen, ist erstens, was du gesagt hast, Sabine, das Vorbild. Das Vorbild, was wir ihnen geben. Also wenn mich die Leute fragen, wie sollen sie das denn machen mit der Ruhe, dann sage ich immer, stell dich mal da draußen auf der Wiese bei uns hinterm Anwesen. Das ist eine riesengroße Wiese mit, was weiß ich, 25 Hektar. Und stellt euch vor, da steht eine Herde Schafe drauf. So, und jetzt stellt euch vor, vorm Abhang, dass der das gut überblicken kann, steht der Schäfer. Was macht der? Naja, nichts macht der. Gar nichts. Der steht da und schaut seinen Schafen zu und beobachtet die Hunde, ob die ihm irgendwas mitteilen. Und der Hund, den er in der Ausbildung hat, den hat er dabei. Der ist also bei ihm. In der Regel, der darf auch mal ein bisschen an der Herde laufen, aber der ist bei ihm, meistens an der Koppel, also in der Regel an der Koppel, damit er keinen Blödsinn macht. Und der lernt genau durch dieses Vorbild, dass man nicht wie bekloppt an die Schafe hinrennt, dass man die nicht nervt, sondern der schaut dem Hund zu, der das schon kann und der das richtig macht und der schaut, was der Schäfer macht. Lernen durch Vorbild, ganz einfach. Und wenn er dann an die Herde hingeht, dann ist es nicht gleich an einer 25 Hektar Wiese, wo der Schäfer in, keine Ahnung, einem Kilometer Entfernung keinen Einfluss mehr hat, sondern in einem Bereich, wo der Schäfer aufpassen kann, dass der Hund keinen Fehler macht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Weil wenn ich jetzt einen jungen Hund habe, einen Welpen oder einen Junghund, und ich führe den ständig in Situationen, wo er Fehler macht, nach dieser schönen Überschrift, da muss er jetzt durch. Die machen das unter sich aus, dieser ganze Irrsinn, ja, wo ich echt einen dicken Hals kriege, wenn ich das höre und immer erst mal bis 10 zählen muss, bis ich antworte. Das bewirkt nur, dass die Hunde erstens mal nur Blödsinn lernen. Entweder sie werden richtige Haudraufs, ne? Sie lernen, ich muss immer gleich bumm, zack, mit dem Hammer durch die Situation gehen, anders kriege ich es nicht hin. Oder sie trauen sich nichts mehr oder irgendwas halt dazwischen. Aber ganz sicher nicht, wie komme ich gut aus einer Situation raus. Ein Beispiel, meine Indianer, die hatte Schiss vor Autos, wie die zu uns kamen. Die hat, was für einen griechischen Straßenhund sehr lebensverlängernd sein kann, weil wenn man nicht den Autos hinterherrennt und nicht reinrennt, sondern weggeht, dann ist man wahrscheinlich doch ein bisschen gefeit gegen Tod durch Überfahren werden. Ne? So, jetzt hat die natürlich, kam die zu mir an der Leine, immer laufen und so, und dann in so einem uckermärkischen Dorf wie bei uns, da hat man halt Pflasterstraßen. Und was macht der Uckermärker gerne in seiner Freizeit? Er fährt mit Hänger, wo hinten noch was rumklappert, in der Gegend rum. Natürlich nicht einfach so, die fahren in den Wald oder holen irgendwas im Baumarkt, aber jedenfalls für die Indianer war das einfach so eine Wahnsinnsprovokation. Jetzt konnte die aber nicht weg, weil ich sie an der Leine hatte. Die wäre ja weggelaufen. Ja, die wäre, wenn die, ich die an der Leine, die wäre einfach weggelaufen, hätte sich irgendwo versteckt. Also hat sie die Autos angebellt, war also leinenaggressiv, ne? Ja, die war nicht leinenaggressiv, die hat einfach Schiss gehabt, dass das Auto ihr zu nahe kommt. Und was macht das Auto? Fährt immer weiter. Und sie, oh Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Also wir haben da also ernsthaft hingearbeitet. Wir haben halt das Glück, dass wir sehr viel Platz haben. Wenn wir halt nicht so viel Platz hatten, habe ich, so wie du das sagst, Sabine, mich zu ihr hingestellt, habe ihr erklärt, der fährt jetzt vorbei, habe einfach ruhig auf sie. Ich bin selber auch ruhig geblieben, aber da, wo viel Platz war, sind wir immer meilenweit weggegangen. Also in den Wald rein, auf die Wiese, in irgendeine Toreinfahrt oder was auch immer. Und dann hat sie gelernt, dass mit großer Entfernung das okay ist, aber sie hat auch selber noch was gemacht. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Und zwar, sie hat einfach mich zwischen sich und diese schreckliche Autogefahr gebracht und hat einfach der Straße und dem Auto ihren Popo zugedreht. So nach dem Motto, Ute, du wirst es schon wissen, mach du das mal. Und das ist natürlich der Oberhammer, wenn ein Hund sowas macht von sich aus. Und da geht es halt los, dass ich sowas sehe. Also ich muss zum einen nicht nur einfach fördern oder dem Hund ein gutes Vorbild sein und fördern, dass er selbstständig Dinge macht, sondern ich muss auf der anderen Seite auch sehen, wenn er mir Lösungen anbietet. Und diese Lösungen, auf die muss ich halt dann auch eingehen. Und in der Regel, wenn ihr gut mit euren Hunden umgeht, bieten die euch fast nur gute Lösungen an. Weil Hunde sind außerordentlich defensiv und wollen Konflikte vermeiden und wollen nicht ständig in irgendeinem Konflikt drin hängen, oder Nicole?
Genau, Ute. Und du hast so was Schönes gesagt. Du hast nämlich gesagt, dass man die Hunde halt auch in dem, was sie tun, auch ernst nehmen muss. Und gerade bei dem, was die Menschen in bestimmten Situationen sagen, die sagen ja dann ganz oft, ja, ich frage dann, was machst denn du in der Situation? Ja, ich beruhige meinen Hund. Ja, wie denn? Ich sage, es ist alles gut. Ja, aber für den Hund ist ja gerade nicht alles gut. Ne? Also man muss schon genauer hinschauen, was das Problem in dem Moment für den Hund ist. Und das Feedback geben und das Feiern des Hundes ist es ganz wichtig. Man darf es eben nur nicht komplett gegenteilig machen, ne? Und den Hund gar nicht so richtig für voll nehmen. Und deswegen ist oft, also was so typisch Menschensatz ist, alles gut, ist oft gar nicht so gut geeignet, weil ich muss erstmal verstehen, welches Problem der Hund hat, in welcher Emotion er gerade ist. Und was ich noch ganz wichtig finde, wir haben jetzt ganz viel halt auch über schwierige Situationen gesprochen, aber ich glaube, das zum Üben für den Menschen muss man deutlich früher anfangen und dem Hund überhaupt erstmal Zeit lassen, Dinge selbstständig zu tun. Und das ist, glaube ich, so was ganz Wichtiges. Und ich meine so klitzekleine Kleinigkeiten. Ne? Also zum Beispiel, der Hund geht irgendwo rechts in den Wald rein. Ne? Und ich sage dem Hund, ach komm, ich sage, lass uns auf dem Weg weitergehen, da gehen wir nicht rein. Und dann muss ich dem Hund auch erstmal die Zeit lassen, das alleine umzusetzen und nicht sofort irgendwie zu meckern, den Hund ranzuzerren oder sonst irgendwas zu machen, sondern ihm erstmal die Chance geben, die Informationen zu verarbeiten und dann sich auch selbstständig rumzudrehen und wieder auf den Weg zu kommen. Dafür kann ich ihn dann logischerweise feiern. Aber das ist ja, ich glaube, so dieses Essentielle. Dieser Hund hat etwas getan aus eigener Überzeugung von sich aus und dafür wurde er gefeiert und dafür freuen wir uns gemeinsam, dass der Hund es wirklich versteht oder mitgedacht hat, worum geht es gerade in dieser Situation. Und ich glaube, da sollten oder müssen wahrscheinlich viele anfangen, nicht erst in den schwierigen Situationen, sondern wirklich schon in diesen ganz Mini-Situationen lernen. Gerade, was ich oft sehe, ich mache Gruppentraining in kleinen Gruppen und wenn dort neue Hunde, gerade Welpen, dazukommen, dann passiert da oft nicht viel. Ne, weil die Welpen sind sowieso von den ganzen Eindrücken erstmal ziemlich platt. Und das meiste, was die Hunde machen, ist dastehen und die anderen Hunde beobachten. Und die Leute wollen dann gleich irgendwas tun. Und ich sage, nö, ich sage, bleib bitte stehen, lass ihn einfach gucken. Und wenn er sich zu dir umdreht von alleine oder wenn er zu dir kommt von allein, ich sage, dann freust du dich mit ihm, bist bei ihm und stehst da einfach und lässt ihn erstmal diese Eindrücke auf ihn wirken und machst erstmal gar nichts, bist einfach nur für ihn da. Das ist erstmal das Wichtigste. Stimmt, Sabine?
Absolut, ich bin da sowas von bei dir. Es geht echt schon viel früher los. Und was auch wichtig ist, aber jetzt sind wir schon wieder in der Wiederholungsschleife tatsächlich, dieses Anschauen und Fertigschauen lassen von Dingen. Es gibt ja Hunde, die trauen sich überhaupt nicht mehr zu explorieren und die trauen sich überhaupt gar nicht mehr die Umwelt wahrzunehmen, weil das ja ständig verboten wird. Nein, da, raus, da, weg, da. Hier nicht, da nicht, dort nicht, auch überhaupt nicht in den Waldrand rein und das auch nicht und nein, du schnüffelst da nicht so lange und die werden dann überall hinweg komplimentiert. Ja, wie um Himmels Willen soll ich denn etwas begreifen können, worum es geht, wenn ich die Dinge nicht erfahren darf. Ich muss mich ja auskennen. Ich muss ja umgebungssicher sein und ich muss mir dem Feedback von meinem Herrchen, Frauchen, Hundehalter, Hundeführer, was auch immer, wie man es nennen will, ich muss mir der Unterstützung sicher sein. Und dann kann ich auch wachsen. Da gab es doch mal da so einen schönen Spruch in der, von der Kindererziehung, ne? Wenn man, mir fällt er gerade nicht mehr ein, dann gib ihnen Flügel, lautet es zum Schluss. Also wenn du Großes von den Kindern willst oder so, dann musst du sie freilassen, dann musst du ihnen Flügel geben. Und es beinhaltet natürlich auch, dass man Erfahrungen machen darf, weil wie soll ich wissen, wie ich wirke, wie ich aus Situationen was machen kann, wenn ich mich nicht ausprobieren darf? Wie soll das funktionieren? Oder Eva?
Absolut richtig, Sabine. Und letztendlich im Umkehrschluss auch wieder auf das Zusammenleben mit den Hunden. Je mehr Befehle ich dem Hund gebe, desto niedriger wird sein Selbstbewusstsein werden. Und demzufolge auch die Leute, sie geben einen Befehl und dieses Lob kommt viel zu kurz, weil so erwartet wird, dass der Hund den Befehl ausführt. Aber zur Folge dessen, desto niedriger wird das Selbstwertgefühl. Und es geht dann wirklich über hier, sitz, Platz, bleib, brav. Wo ist das Lob? Sind einfach aneinandergereihte Befehle im Kommandoton. Und mir fällt diesbezüglich ein, der Satz, der sehr viel auf Social Media auch geteilt wird, von Pippi Langstrumpf zitiert: Ich habe es noch nie gemacht, also bin ich völlig überzeugt davon, dass ich es schaffe. Und genau das sollen doch unsere Hunde auch machen, oder Ute, wie siehst du das?
Ja, Eva, genau so ist es. Ja, ich habe es noch nie gemacht, aber ich bin davon überzeugt, dass ich es schaffe. Also ich finde zum Beispiel bei den Welpen, ne, bei denen ja schon so viel verboten wird, einfach aus vorausschauender Vorsicht und Panik, dass die dürfen so viel nicht machen, dass die das gar nicht bewerkstelligen können. Die können überhaupt nicht lernen, groß zu werden. Die bleiben immer klein, weil sie durch die Einschränkungen klein gehalten werden. Und es ist letztendlich was, was wir in unserem System, also ich wehre mich immer dagegen zu sagen, Menschen sind so, wir sind so. Wir in Europa und speziell in Deutschland, wir sind so. Ob das in anderen Ländern so ist, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es können nicht alle so bekloppt sein wie wir. Wir lernen von Anfang an, das darfst du nicht, weil, das kannst du nicht, weil, such dir die richtigen Freunde, such dir die richtige Umgebung, was weiß denn ich nicht alles. Man darf nichts erkunden. Als Kind schon nicht. Also als Kind schon wirst du drauf gedrillt, wirklich mit den richtigen Menschen zusammen zu sein, die richtigen Sachen zu lernen. Also nicht das, was dir Spaß macht, sondern das, was dann deine Karriere fördert. Gut, ihr kennt das alles, ich brauche das nicht ausführen. Und wenn ich jetzt einen Hund krieg und bin so aufgewachsen, dann denke ich natürlich, das heißt denken, ich mache es dann einfach mit meinem Hund und mit meinen Kindern so. Weil ich habe ja nichts anderes gelernt und gesehen. Aber jetzt kommt natürlich die gute Nachricht, wir können ja da tatsächlich raus. Wir können ja tatsächlich uns überlegen, dass das, was wir hier machen, eigentlich gar nicht so gefällt. Wir können ja tatsächlich sagen, also so richtig Spaß hat mir das immer nicht gemacht. Und wenn ich meinem Hund zugucke in der und der Hundeschule, wo das und das und das passiert, zum Beispiel in einer durchgeknallten Welpenspielstunde, wo dann 10 Hunde über meinen armen kleinen Welpe herfallen oder so, dass ich sage, nee, also das kann es ja nicht sein, ich suche mir was anderes. Dann kann ich ja Wege finden, die natürlich mühsam sein können, aber nicht sein müssen, dass ich mit meinem Hund rauskomme. Und dann komme ich eben auch wieder in die Spirale nach oben, wie du gesagt hast, oder Sabine?
Absolut. Und was wichtig, wichtig, wichtig ist, noch dazu, dieses, das hat die Nicole so schön gesagt, dass man den Hund wahrnimmt und dass man versucht, was für eine Emotion dahinter steckt. Mir tut es inzwischen richtig weh, wenn ich sehe, wie viele kleine Hilfe, nicht Hilferufe, oder wie viele kleine Kommunikationsversuche Hunde starten und wir sehen sie nicht. Also ich habe, die Folge kommt ja jetzt ein bisschen später, aber es war genau gestern. In dem Fall, ich habe bei mir auf der Facebook-Chronik ein Foto eingestellt, habe gesagt, Hundesprache, was will er? Und es ist ein Bild von meinem Yoshi zum Beispiel mit seinem Napf, wo er sein Spieli, sein Lieblingsspieli, das Ding ist schon so abgenudelt und schon so kaputt. Und es gab Abendessen und ich saß am Esstisch und die waren quasi so nebendran. Ich war mit dem Rücken zu meinem Hund und plötzlich höre ich von hinten so ein leises Huff. Und dann drehe ich mich rum und dann sehe ich den Yoshi, wie er sein Lieblingsspiel in seinem Napf platziert hat und mich anguckt. Und das sind dann so Sachen, da könnte ich fast heulen, weil ich denke, ey, wie deutsch soll er denn noch mit mir sprechen, bitte? Wie deutsch, er bietet mir sein absolut liebstes Lieblingsspieli an. Ja? Und sagt mir, da rein hätte ich gern was getauscht. So, ja, ne, und das sind solche Sachen, das ist Selbstwirksamkeit. Er lernt, dass er durch das, was er tut, was bewirken kann. Oder heute beim Spaziergang, da habe ich da so über Pause sinniert. Wir waren in einem sehr wildreichen Gebiet, es war sehr, sehr spannend. Ich stand da und habe die Umgebung angeguckt und plötzlich höre ich von unten ein Bellen. Ich habe ihm Kekse hingeschmissen, damit er ein bisschen runterkommt. Das mache ich immer so zur Pause. Da kann man ein bisschen was knuspern und das Gehirn beruhigen. Und plötzlich bellt er und schaut auf die Stelle, wo die Kekse lagen. Herzzerreißend. Du, ich brauche noch Popcorn. Der Film, der hier gerade abläuft, der ist so spannend. Mein kleines Hirn läuft gleich über. Bitte gib mir noch was. Das war die Botschaft dahinter, hat er wieder gelernt, dass er durch sein Verhalten was bewirken kann. Er wird's nicht tun, wenn er annehmen müsste, dass ich nicht auf ihn höre. Und wenn man mal selber ein bisschen batschert und ein wenig Blödsinn mit unseren Hunden oder blöd mit uns, uns wirklich nicht begreifen, die probieren's nochmal auf anderem Weg und nochmal. Und erst dann, wenn man ihre wirklich herzzerreißenden und rührenden Versuche, uns etwas zu sagen, ständig missachten und ständig ignorieren und dann tritt Resignation ein, dann sprechen die nicht mehr mit uns. Und dann entsteht womöglich auch irgendwann mal Problemverhalten. Ich mag das Wort nicht, aber jeder weiß, was ich meine. Dann entsteht womöglich vielleicht auch mal Verhalten, weil er gar nicht mehr anders weiß, wie er sich ausdrücken soll, wie er sich artikulieren soll. Wem man nicht zuhört, der schreit irgendwann. Es ist leider so. Na, oder Nicole?
Ganz genau. Und vor allen Dingen denkt auch bitte immer dran, dass solche Dinge auch Geduld erfordern. Es braucht auch immer ein bisschen Zeit für Entwicklung. Also was mir in letzter Zeit wieder viel aufgefallen ist, dass die Menschen wirklich kaum noch für irgendwas Geduld haben. Also der Hund muss ja auch anhand seiner Erfahrungen lernen können. Ne? Und wenn wir uns überlegen, also ich sage das sehr oft zu den Leuten, dass ich sage, die erwarten ja ganz oft, ne, irgendwie sie kommen mit dem Welpen, Junghund in die Hundeschule, so komm, jetzt mach mal 10 Mal, jetzt ist er doch vorbereitet fürs Leben, reicht doch jetzt, ne? Und wenn wir uns dann überlegen, wie lange wir brauchen, um etwas zu lernen oder um uns zu entwickeln, ne, also alleine eine Berufsausbildung dauert bei uns 3 Jahre, für einen Beruf zu erlernen. Also wir müssen schon ziemlich blöde sein, ne? Die Hunde, die kriegen das nicht in 10 Wochen hin und wir brauchen 3 Jahre für so eine Berufsausbildung. Und ich glaube, da ist es auch nochmal ganz wichtig, bei uns zu schauen, wie lange wir brauchen, um Dinge zu verändern. Und gerade Hunde, die auch schon eine Vorgeschichte haben und auch vielleicht nicht so einen schönen Start ins Leben hatten oder schon einiges an negativen Erfahrungen gesammelt haben. Lasst ihnen bitte Zeit, um zu lernen und lasst ihnen bitte Zeit, sich zu entwickeln. Und wir reden da eben nicht von ein paar Wochen oder Monaten, sondern das ist wirklich ein Prozess, ne? Das ist ganz wichtig.
Das hat ja auch immer was mit uns zu tun, wie wir auf unseren Hund achten und wie wir seine Sprechversuche wahrnehmen, wie lange das es dauert. Ich kann das natürlich beeinflussen. Ich muss es leider wieder sagen, mein der Joschi ist ja das beste Beispiel. Er hat ja wirklich sehr viel Pech gehabt am Anfang und man hat ihm nie zugehört und er hat wirklich gelernt, dass er schreien muss, dass man ihn beachtet und dass er Sachen kaputt machen muss und so. Und trotzdem kommt dieser Hund daher und möchte sprechen lernen, einfach weil es für das Lebewesen selber, und es ist wichtig jetzt zum Schluss, auch angenehmer ist, Situationen adäquat zu lösen. Keiner geht doch gern in die Welt hinaus und pöbelt rum. Da steckt ja schon was dahinter. Und ich muss jetzt gerade so schmunzeln, weil vorher schon die Pippi Langstrumpf ins Spiel kam. Die habe ich mir nämlich heute ausgedacht für mein Abschlusszitat. Das ist von der Pippi Langstrumpf und dieses Zitat lautet: Der Sturm wird immer stärker. Das macht nichts. Ich auch. Pippi Langstrumpf.
Super, vielen, vielen Dank, liebe Sabine. In der kommenden Folge in 14 Tagen liegt das emotionale Thema Frustrationstoleranz Impulskontrolle auf dem Tisch. Wir freuen uns, wenn du dann wieder einschaltest. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du wie immer in den Shownotes dieses Podcasts. Und da findest du auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by Audionautics.com. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer super. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Vielleicht kennen wir uns auch schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.